Auf ein Stadionbier mit Baden FM Sportreporter Frank Rischmüller, der Freiburger Fußball Podcast.
Gänsehaut, oder? Vor allem kurz davor. Wir sind kurz davor.
Wir sind im Prinzip schon bei der Abfahrt. Ich habe meinen Beifahrer mitgebracht, weil wir sind heute zu dritt im Studio.
In dem Sinne. Guten Morgen.
Guten Morgen. Kannst du meinen Kopfhörer ein bisschen lauter machen, damit ich mich besser höre?
Natürlich.
Und vor allen Dingen dich besser höre.
Oh.
Du machst jetzt irgendeinen Kopfhörer lauter, aber
meine
nicht.
Wir haben ja noch einen Gast im Studio mit sitzen. Er meldet sich, dass seiner schon mal lauter geworden ist.
Also ich habe immer noch relativ leise auf den Ohren.
Jetzt immer noch.
Sollen wir noch mal von Anfang an?
Hey, ja, aber das gibt's doch. Das sind alle richtig.
Ich höre mich.
Das war meiner.
Ich höre mich fast nicht.
Hä? Okay, jetzt.
Jetzt immer noch nicht. Ich rede. Es tut sich nichts.
Okay.
Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was höre über den Kopfhörer. Nee, ich kann ja nicht. Aber leiser. Er war nicht angeschlossen.
Es ist zu früh.
Aber jetzt mach mal leiser, weil jetzt explodiert es gerade in meinem Kopf hier.
Bei mir auch.
Jetzt ist gut, jetzt sind alle zufrieden mit dem Ton.
Ja.
Kriege ich Daumen
also
hoch.
Jetzt aber möchte ich nochmal die Hymne genießen. Die EL Europa League Hymne, meine Damen und Herren. Heute. Ja! Ach. Für mich ist das eine Arie.
Ja.
Für mich ist das Kultur.
Und finde ich kein Stück schlechter als die Champions League-Hymne.
Nein, auf gar keinen Fall. Vor allen Dingen, guck mal, Frankfurt, die waren so happy, als sie uns hier abgefiedelt haben am letzten Spieltag. Oder am vorletzten.
Es war der letzte.
Und was haben sie erlebt? Ein Desaster haben sie erlebt. Und was erleben wir? Ein Höhepunkt nach dem anderen. Ja?
Wir sind absolut in der Spur.
Und wir spielen morgen in Lille, aber erstmal wollen wir ein Bier trinken, oder?
Ja, heute eine ganz besondere Mischung Bier mit Kaffee in dem.
Ja, weil es ist. Wir nehmen sehr früh auf, denn wir müssen direkt nach der Aufnahme auf die Bahn, auf den Highway to Lille. Das ist jetzt die Nummer mit dem Bier. Und es ist jetzt wieder deine Flasche, weil an meiner nuckelst du bitte nicht. Ja, wir fahren nach Lille. Ich habe es gesagt, wir sind zu dritt heute. Uwe ist da, der mich begleitet.
Du musst direkt schwätzen.
Ich schwätze direkt. Also, das Bier ist offen. Kaffee ist auch drin, weil eben dann geht es direkt los nach Lille.
Genau, aber wir wollen natürlich zurückblicken mal auf das, was da für uns am letzten Donnerstag war. Das war ja wirklich was Besonderes. Tel Aviv war zu Gast und Freiburg war im Ausnahmezustand.
Ja, yeah. Vor allem, wie war das, ins Stadion zu kommen? Ich habe es ja so am Rand ein bisschen mitbekommen.
Naja,
kann man ja sagen.
Es gab tatsächlich, und es gibt scheinbar immer noch Irrtümer, also immer noch denken Menschen, das war wegen Fans oder so, mit der vielen Polizei und so. Das war ja ein Einsatz wie beim Papstbesuch.
Ich glaube sogar es
ging um Terrorabwehr, ganz einfach, weil unsere Welt leider so ist, wie sie ist, antisemitisch und nicht immer nur freundlich gesinnt. Und dann ist der Israel Kriegspartei und so weiter und so fort. Das ist alles ein bisschen eine schwierige Situation. Mhm. Und ich glaube, wir sind hier in der Provinz, in Berlin hast du ständig. Ja, also guck dir mal, wie die Botschaft von Israel bewacht wird und so weiter. Und jetzt waren die halt mal hier mit einer Mannschaft. Da war immer alles abgesperrt. Das Besondere war, ich habe das ja auch gelesen, die Leute durften keine Rucksäcke mit ins Stadion nehmen und so weiter. Was ich nie gedacht hätte, dass man mir beim Eingang in den Pressebereich sagt, ja nee, mit dem Koffer, das geht aber nicht. Ne? Und da war mein Arbeitsmaterial drin, der Kübler.
Ja.
Sportchef Bayerische Zeitung hatte so einen Rucksack mit Laptop und seinem Arbeitszeug und so weiter. Der durfte auch nicht. Wir waren die beiden erst. Wir durften nicht rein mit unserem Gepäck.
Ne? Da ist dann übrigens ein legendäres Bild entstanden, wie Frank Rischmüller.
Aber BZ also Online,
der BZ, genau, im Live-Ticker, wie er hier vorm Presseeingang steht mit seinem blauen Köfferchen.
Hund, oder?
Genau.
Wie ein begossener Hund.
Genau, und nicht reinkommt.
Und dann haben die 20 Minuten beraten auf der oberen Etage da von der Polizei, was jetzt ist. Und dann durften wir dann doch rein, was anders ist als in Stuttgart. In Stuttgart durfte wohl wirklich keiner rein.
Oh,
das hat man uns ja nicht gesagt. Ja?
Mhm.
Und dann haben sie da diesen Backofen, oder wie nennt man das, diese Art Röntgenstrahlen.
Wie am Flugzeug.
Wie am Flughafen, genau.
Ja, ja.
Und dann haben sie es da durchgeschoben und dann nochmal Aufregung. Da sind ja Kabel drin. Ich sag, hallo, ich mache Hörfunk. Ja. Ich mache Hörfunk. Da sind Kabel drin und ein Übertragungsgerät und so weiter und so fort. Ah ja, okay. Haben wir aber nicht mehr reingeguckt. Dann war es dann okay, ja. Ja, das waren besondere Umstände und sportlich war es dann ja auch was Besonderes, denn der SC hat gewonnen, auch wenn es ein langer Kampf war.
Ne? Arbeitssieg.
Mhm. Also Halbzeit 0-0, zweite Halbzeit, da gab es immer mehr Druck vom SC, auch eine riesen Dreifachchance in der 56. Minute, unvergessen, Kopfball von Ginter, der ja eine super Saison spielt, wurde abgewehrt vom starken Torwart, Nachschussmöglichkeit Martanovic, eine 1000%, den schießt er an die Unterkante der Latte. In der nächsten Sekunde geht der Ball zu Yuito und der verzieht und schießt nebenher. Also da dachte ich, boah, an so einem Tag gewinnst du das Spiel nicht. Aber ich hatte ja bei der Mannschaftsaufstellung schon gesagt, Mann, erster Startelf-Einsatz, Martanovic, dem wünsche ich so, dass der trifft. Na, hat er schon als Einwechselspieler getroffen. Und dann kam tatsächlich die Minute,
82,
welche?
Oder?
Es war die 82. Minute und Folgendes passierte.
Tor! Da ist er doch! Da ist er doch! Da ist er doch! Da ist er doch! Die Flanke von der linken Seite von Christian Capitano Günther! Und jetzt nennt mich den Propheten vom Radio Dornbünzel-Bergkopf, Igor Martanovic!
Ja, Leute, ich hab's gesagt, der macht. Mhm. Der hat jetzt 5 Spiele bestritten, 4 Tore gemacht für den SC. Ich glaube, der SC hat endlich wieder Mittelstürmer. Das finde ich richtig geil. Es macht richtig Spaß, ja, dass der so trifft. Und man hat es ja schon in der Saisonvorbereitung gesehen, dass das ein guter Spieler ist, ein guter Stürmer ist. Dann wurde er leider verletzt und dann war er eine Zeit lang draußen. Aber jetzt, glaube ich, schlägt seine große Stunde zurzeit. Und das Spiel gegen die Israelis mit einem klaren Chancenplus für Freiburg unterm Strich ein verdienter Sieg. Und mit diesem Sieg war dann klar, wenn jetzt die richtigen Ergebnisse eintreten, dann könnte es sein, wir sind schon im Achtelfinale drin. Da habe ich gedacht, ja, wäre natürlich super geil. Und gleichzeitig wäre dann die Reise nach Lille nicht so spannend, die wir jetzt heute vor uns haben. Und dann hat Stuttgart bei Rom verloren. Und wenn die unentschieden gespielt hätten, wären wir durch gewesen. Und so ist jetzt nur noch Spannung da. Was das heutige Spiel betrifft, das morgige Spiel betrifft, Donnerstag wird gekickt in Lille, aber heute wird angereist. Und insofern war alles gut. Wir reden nachher über das Spiel in Lille, aber vorher gucken wir auch noch ein bisschen auf die Bundesliga zurück, oder?
Auf jeden
Fall. Da war
Fall.
Da auch noch was. Da kam nämlich dann am Sonntag der erste FC Köln. Ne?
Genau.
Der erste FC Köln. Zum Einstieg was vom Ende. Der Sascha Glunk hat den
Pressesprecher,
den Pressesprecher vom SC, hat den Kwasniok, den Trainer von Köln, der ja durchaus wortintensiv auch immer ist, auf eine etwas andere Art begrüßt, auf eine freundliche, sehr freundliche Art begrüßt, und das ist ihm aufgefallen, dass das nicht so ein Standard ist in Freiburg, und hat er sich dafür bedankt, fand er klasse. Ne? Und dann war die Pressekonferenz zu Ende, da kommt der Julian Schuster zu mir zum Interview und der Blick von Kwasniok geht zu uns rüber und ich hatte so wie heute meinen Eisbäranzug an, ja.
Und
dann sagt der Kwasniok, also von oben so ein Weiß und so Eisbärfellmäßig, ja, sieht das aus. Dann sagt der Kwasniok, also bisher habe ich ja gedacht, die Begrüßung wäre das Geilste, aber jetzt sehe ich die Hose, sagt er.
Oh, geil.
Wir wollen zwischendrin mal kurz unserem Partner Avel für die Unterstützung danken. Avel reinigt und pflegt Unternehmen und auch das Stadion. Absolut erstklassig. Avel.de.
Also trotz des Ergebnisses, das für Köln jetzt nicht so geil war, war er
freundlich trotzdem.
Guter Laune,
das ist
und
doch schön.
Freundlich. Ja, ja, genau. Also wir haben das Spiel gegen Köln gehabt und das war viel in der ersten Halbzeit, passierte eigentlich alles, kann man sagen.
Ja.
10. Minute Eigentor Rosenfelder, unglücklich, der war in der Startelf.
Aber bis dahin fand ich richtig genial.
Ja, alles gut, der ist ja ein toller Spieler.
Ja.
Ohne Frage. Und es war aber höchst unglücklich, dass er dann da das Ding in die eigene Kastenhaut in der 10. Minute, zum Glück im Gegenzug bereits schon das Ausgleichstor. Und das war mal ein geiles Ding. Also Suzuki, den wir ja nur Yuito nennen, weil er das so wünscht. Yuito legt den Ball auf für Scherhans, so ein Steckpass. Und der Scherhans macht einen Lupfer daraus als ob es gar nichts wäre. War ganz geil. Ging rein, 1-1, nach 11 Minuten. Und dann gab es in der 44. Minute erneut ein Tor durch Igor Matanovic zum 2-1. Kurz vor der Pause. Dann dachte man eigentlich, oh ja, jetzt ist ja gut. Und es war auch eigentlich alles gut. Dann gab es die Möglichkeit in der 66. Elfmeter, eine Chance durch einen Handelfmeter, den ich nicht gegeben hätte, wenn ich jetzt ehrlich bin, rückblickend, weil er sprang ja vom Oberschenkel an den Arm des Spielers und dann ist es so ein bisschen Auslegungssache. Strenge Entscheidung gegen Köln.
Ja, selbst die Fans, habe ich gehört, auf der Süd, haben wir auch wieder hier protestiert gegen den DFB, obwohl der Elfer war für ja uns für war. Uns ja, und ja, sowas, ja, ja. Aber eben, das also war unnötig.
Es gab Handelfmeter, Matanovic trat an gegen Schwäbe und Schwäbe hat das Ding gehalten. Ich sag mal so, wenn der Matanovic den auch noch gemacht hätte, hätten sie vom Platz getragen. Ja, weil, ja.
Das ist klar.
Das ist ja
und
heftig.
Und warum war der Elfmeter gehalten? Hast du es gesehen?
Ich weiß, warum der gehalten wurde, weil mein Tipp rauskommen sollte am Ende. Ich hatte 2-1 ja, getippt, hallo. Ja. 3 Punkte im Tippspiel, ja?
Ja, okay.
Ja.
Kriegst du, aber das habe ich danach gesehen. Auf der Flasche vom Torwart standen Elfmeterschützen drauf und wo die hinschießen.
Echt?
Und es stand bei Matanovic, was war es, unten links oder, nee, Warten links.
Warten
Spät und dann links oder sowas hieß es.
Ah, okay, solche Sachen machen die.
Solche Sachen machen die und er hat sich einfach nur dran gehalten, was auf der gedacht, Flasche
abgedruckt wieso, wie ne, wieso nennt er jetzt den Schwämmen in Flasche, aber nein.
Nein, okay, es stand auf seiner Trinkflasche.
Okay, alles klar. Ja, also es waren 2 knappe, aber letztendlich verdiente Siege. Mhm. Auf dem Weg hierher hat der Uwe noch zu mir im Fahrstuhl gesagt, ja, gegen Köln wäre unentschieden auch gerecht gewesen, aber hey, wir haben Elfmeter verschossen und so weiter und so fort. Ich sag, 2 Siege knapp, aber verdient jeweils. Und jetzt geht's nach Frankreich heute, ne? Nach Frankreich und es ist eine besondere Geschichte für mich. Der SC hatte ich, das hatte ich vor dem Köln-Spiel noch, muss ich das erzählen, da wurde ich eingeladen. Ich war schon um 15 Uhr im Stadion.
Mhm.
Mariella war ganz überrascht, weil Spiel war um 17:30 Uhr, um 15 Uhr kriegt sie eine Nachricht, die Leitung steht. Ja. Ich war also eingeladen um 15 Uhr im Fernsehstudio im Europaparkstadion. Da haben die einen Clip mit mir gemacht, ein Interview mit mir geführt. Mit Blick auf das Spiel in Lille, weil sie drauf geschossen sind. Der Frank, der hat doch eine besondere Beziehung zu Frankreich. Und das stimmt. Und das wollen wir auch mal jetzt erklären, warum das so ist. Okay?
Mhm.
Machen wir.
Sehr gerne.
Ein Schuss Nostalgie.
Ja, und zwar entführe ich dich in die 80er Jahre, Noah. Ich war Student im Grundstudium und ging mit meinem Kumpel Nevi, hieß der, ging so um die Häuser. Und ich weiß gar nicht, ob man das heute noch sagen darf, ob man das machen darf, ob das noch doch passieren wird. Wir sind um die Häuser gegangen, um Mädels aufzureißen, ja? So, ne? Und,
macht man ja heute leider nicht mehr, es gibt ja Tinder.
Ja, also so, also auf dem Aufgabenzettel stand mehr oder weniger One-Night-Stand, war so, ja? gebe ja zu. Und dann habe ich bei dieser Suche im Dixi eine Friseuse aus Löhne kennengelernt, ja? Und jetzt kommen wir nämlich zu der Sache der Geschlechtergleichheit. Das Problem ist nämlich, es lief genauso, wie es laufen muss. Du lernst dich kennen, du findest dich sympathisch und wir hatten immer den Spruch drauf, wenn man sich sympathisch ist, Punkt, 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 ja. Und nächsten Morgen fuhr sie wieder nach Hause. Das Problem ist jetzt, normalerweise ist ja so, die ziehen das durch und die Frau verliebt sich. Und hier war es genau umgekehrt. Wir hatten diesen One-Night-Stand und ich habe mich total in diese Frau verliebt. Und aber die war eigentlich so drauf, wie wir dachten, dass wir drauf hören, ja. Die wollte ihren Spaß, ne? Mal da, mal da, mal da. Und ich habe wahnsinnig gelitten darunter, ja. Und habe dann mich entschlossen, ich muss hier weg. Ich muss hier weg und habe mich, also du merkst, wie ernst das war, ja.
Ja.
Und dann habe ich mich entschlossen, ich bin jetzt am Ende des Grundstudiums, im Sommer ist Grundstudium zu Ende, dann gehe ich ein Jahr woanders in ein anderes Land. Und die Wahl fiel auf Frankreich. Dann habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt, wo gehe ich denn hin? Nein, nach Paris ist ein bisschen zu nah, weil dann bin ich bei jedem Arminia-Spiel immer wieder hier. Das ist ja okay, das will ich ja nicht. Also ich will richtig schön weit weg und dann die Möglichkeiten, die Frankreich so bietet, sind ja wirklich vielfach. Ich bin nicht auf den Gedanken gekommen, nach Lille zu gehen, wirklich nicht. Ne? Nee, wirklich nicht. Aber Südfrankreich, Mittelmeer, das hat mich dann gereizt, wurde dann ein bisschen motiviert dafür. Und es entstand letztendlich ein Studienjahr in Montpellier für mich, wobei Studien ja der falsche Ausdruck ist, aber egal.
Warum?
Ich komme gleich drauf. Am Tag nach dem WM-Finale 1982, Deutschland-Italien, am Tag danach bin ich mit meinem Buggy, ich hätte so einen Buggy mit breiten Reifen und so, weißt du, was ein Buggy ist?
Ist das, damit kann man durch die
Wüste... So ein Plastikauto mehr oder weniger, also Cabriolet, so zum Aufklappen.
Ja, das meine ich, oder so Safari-mäßig.
Ja, oder Strand oder wie auch immer. Genau. Ja. Und damit bin ich dann nach Südfrankreich gefahren, da hatte ich für 5000 Mark gekauft und von so einem Kumpel und dann bin ich mit dem Buggy nach Südfrankreich. War erst ein paar Wochen an der Côte d'Azur als Jugendbetreuer und bin dann an einem Sonntag nach Montpellier gefahren. Ich war noch nie in dieser Stadt, Montpellier. Mhm. Ich fand sie zwar von Anfang an sehr spannend, aber am Sonntag war da nichts los und so. Ich glaube, oh. Und dann habe ich viel Langeweile gehabt. Das Semester hatte noch nicht angefangen. Hab halt viel zu Hause gesessen, Radio gehört, Heimweh gehabt, muss man ehrlich sagen. Ja. Mhm. Und dann habe ich mich auf so einen Sender eingeschossen, so wie man das heute auch macht. Ne? Wer uns hört, der bleibt ja auch häufig da. Ne?
Richtig.
Und ich habe halt Radio Schock gehört. Schock steht für Schock einerseits, andererseits auch für Schokolade, also für Schokolade. Und habe die ganzen Tag gehört, von morgens bis abends, wenn ich nicht gerade am Strand war oder so. Dann habe ich Radio gehört.
Auch ein schönes
lokaler Leben. Lokaler Unterhaltungssender war das. Mhm. Und dann... bin ich drauf gekommen, der ist ja gar nicht so weit weg von hier, der ist ja in Morin, so ein Vorort von Montpellier. Und dann habe ich den Sender besucht, habe einen Tag lang da hinter den Kulissen im Studio mitgesessen, so wie der Uwe jetzt hier bei uns. Ja. Und als ich dann abends wieder gehen sollte, da wurde mir gesagt, ja hey, wenn du da so Spaß dran hast und du sprichst ja ganz gut Französisch, nächste Woche besuchen uns Kandidaten, die hier moderieren wollen, vielleicht hast du ja auch Lust zu kommen oder so. Jetzt muss man dazu sagen, das war kein Job, sondern das war unbezahlt. Ne? Mhm. Der eine geht ins Fitnessstudio, der nächste an den Strand und der andere geht Radio machen. Ne? So war das. So, das war kein kommerzieller Sender, durfte auch keine Werbung machen. Aber machte ein Unterhaltungsprogramm und so, dass es mich gefesselt hatte als Hörer. Und dann bin ich da nächste Woche hin und da waren einige, die gerne moderieren wollten. Ich hatte natürlich einen Nachteil, weil ich war ja aus Deutschland. Ne? Aber ich war der Einzige mit dem Sendekonzept. Ne? 8 Studiogäste aus 4, 5 Ländern, die alle einen Titel vorschlagen und so weiter. Hatte ich genau ausgerechnet, wie viele Titel dann und für eine 2-Stunden-Sendung. Alles vorgemacht und 7 geben dann ihre Punktzahl ab für den Titel des anderen Kandidaten und der 8. ist ein Hörer, der per Telefon zugeschaltet wird. Das fanden die so geil. Mein Konzept fanden die so geil. Das hieß dann, ja, nächsten Dienstag fängst du an. 19 bis 21 Uhr und dann jeden Dienstag. Und so kam ich ins Radio. Ne?
Nein.
Ja, das war geil. So kam
in
so,
Frankreich ja, kamst.
Ich war DJ im Radio. Und zwar in Frankreich habe ich angefangen. Ne? Habe dadurch natürlich sehr viel Französisch gelernt, weil ich habe mir eine Woche lang immer auf meine Sendungen vorbereitet, weil an der Uni war ich nur einmal meinen Studentenausweis bestellen. Ich habe den aber ich hab den nie abgeholt. Der liegt da heute noch. Ja, ich habe den nie abgeholt. Ich habe das südfranzösische Leben gelebt und ich war da ja auch eigentlich wegen Ute, weil das mit Ute nicht so geklappt hatte. Aber egal. Und das war die Radionummer, das war das eine. Und fürs Radio machen habe ich kein Geld gekriegt. Aber ich habe auch Geld verdient, weil meine Eltern haben mir klar Zuschuss gegeben. Aber davon kannst du ja jetzt nicht leben mit Buggy und drum und dran und willst dann ja auch mal was erleben. Und gut, ich habe Fußball gespielt im Stadtteilclub und unser größter Fan war der Besitzer der angesagten Disco. Da hatten wir mal freien Eintritt, so Gästelistermäßig und als Spieler von Castor Miami Montpellier, wo ich gespielt habe. Ne? Und ich habe mein Geld verdient durch Übersetzungen zum einen und durch Nachhilfestunden für Deutsch. Ne? Und einer meiner Schüler war der Stefan, gut situierte Eltern, Bekannte von der Familie Nicolin, wird der jetzt nicht sagen. Aber die Familie Nicolin, der Louis Nicolin war der Präsident des dortigen Profiklubs. Damals zweite Liga, heute auch wieder zweite Liga, zwischendurch aber Meister und so weiter. Ja. Und dann wurde ich praktisch Deutschlehrer, Privatlehrer im Haushalt des Fußballpräsidenten, nämlich bei der Familie Nicolin und hatte dadurch engen Kontakt zu dem Club, bin zu jedem Spiel hin und so weiter, wurde Fan von Montpellier, HSC, also MHSC heißen die heute. Damals sagte man nur La Bayard, aber egal. Und dieser Club wurde 2012 dann deutscher Meister, wo ich längst schon wieder in Deutschland war. Ja, also alles, aber die Wurzeln waren gelegt für Radio. Die Wurzeln waren gelegt dafür, dass ich später wirklich zweisprachig wurde, da ich an der Uni dann auch sehr viel mit einer Romanistikprofessorin einen Job hatte, Forschungsprojekt und so weiter. Und da war ich sehr, sehr fit in Französisch und habe Montpellier immer verfolgt. Und 2012, als Montpellier französischer Meister wurde in Auxerre am letzten Spieltag, haben sie gewonnen und sind dann vor Paris Saint-Germain Meister geworden. Und dort war ich für die Badische Zeitung. Musst dir mal vorstellen. Den Auftrag habe ich mir geben lassen. Ich habe gesagt, ich fahre dahin. Ich habe ein bisschen Kontakte, habe Ahnung und so weiter. Und dann war ich dann in Auxerre und habe das Spiel verfolgt. Das haben sie gewonnen. Sie wurden Meister. Großartig. Ich habe auch die Familie Nicolin wieder gesehen. Mutter Nicolin war, als ich sie kennenlernte damals, also wir reden jetzt ja von 80er Jahre, ja. Mhm. So ein richtiger Haas, ne? So ein richtiger Haas, während er war so ein Dicker, ne? Und jetzt ist übrigens der Sohn von ihm, nicht der, dem ich Unterricht gegeben habe, der Bruder, ist Präsident dort, aber ist ein anderes Thema. Also die habe ich wieder gesehen, war jetzt eine alte Dame geworden, so ein bisschen so reiche Millionärs-Omi, ja, mit sehr viel Schmuck umgehängt und so weiter. Und ich habe sie nicht angesprochen, weil es hätte mir zu weh getan. Aber wahrscheinlich hätte sie es auch, ihr es auch wehgetan, mich zu sehen, so als alten Sack, ne, mittlerweile. Wir reden jetzt von 2012. Und auf jeden Fall waren wir vor Ort, ich war vor Ort für die BZ und Held beim 1:2-Sieg in Auxerre in der Startelf stehend war Mittelstürmer Olivier Giroud, bekannter Name. Olivier startete nämlich eine Weltkarriere von Montpellier aus. Er ging für 6 Jahre zum FC Arsenal nach London, von Montpellier aus direkt. Mhm. Dann für 3 Jahre zum FC Chelsea, dann nochmal 3 Jahre bei AC Mailand gespielt. Dann war er für 1 Jahr über den großen Teich bei Los Angeles FC. Und jetzt ist er 39 Jahre alt, ist aber, denk an Dzeko auf Schalke, immer noch aktiver Profi. Ja, ja. Und jetzt rate mal, wo der Mittelstürmer jetzt spielt.
In Lille.
So sieht's nämlich aus. Beim OSC Lille spielt Olivier Giroud mit 39 Jahren vorderster Mittelstürmer. Und damit sind wir eigentlich schon beim Gegnercheck, oder?
Der Gegnercheck.
Tja, der OSC Lille, was ist das eigentlich? Also für Jahre, für viele Jahre, eine große Nummer, möchte ich sagen. Im französischen Fußball 2021, das ist also noch gar nicht so lange her, und da war Paris längst über diese Scheich-Finanzierung der absolute Überflieger und 21 sind sie nicht Meister geworden, Paris. Sonst ja immer, vorher, nachher fast, ja. Aber 21 wurde OSC Lille französischer Meister und aktuell sind sie 5. in der ersten Liga, haben aber so 10-12 Punkte Abstand zu dem Führungsduo. Das übrigens Lens ist. Lens ist erster zurzeit.
Oh.
Gefolgt von Paris Saint-Germain. Ich glaube, ein Punkt dahinter. Und dann kommt ein kleines Loch und irgendwo dann auf 5, 10, 12 Punkte dahinter steht Lille. Und die letzten 5 Spiele von Lille in der französischen Liga, also unser Gegner am Donnerstag, hat vor Weihnachten richtig gut performt. Da haben sie gegen Marseille, und Marseille ist die Nummer 3 oben von dem Spitzentrio, haben sie 1-0 gewonnen in Lille. Sie haben in Auxerre 3-4 gewonnen, das waren die letzten beiden Spiele vor Weihnachten. Und dann kam der Jahreswechsel und dann war wahrscheinlich, du weißt, das Essen in Frankreich ist immer so gut, und die Weihnachtsgans zu fett oder so, denn nach Weihnachten
ging gar nichts mehr.
Lille gegen Rennes 0-2. Paris Saint-Germain gegen Lille 3-0, das ist halbwegs normal. Und dann am vergangenen Wochenende Lille gegen Strasbourg, unsere Nachbarn hier, 1-4. 1-4. Und in der Europa League haben sie vor Weihnachten gegen Brandbergen aus Norwegen 2-1 gewonnen, haben in Rom bei AS Rom, hört mal hin, Stuttgarter, mit 0-1 gewonnen, haben gegen Saloniki allerdings mit 3-4 zu Hause verloren. Und dann haben sie auch noch 1-0 bei Roter Stern Belgrad verloren, dafür dann aber gegen Zagreb 4-0 gewonnen. In Bern bei IB haben sie 1-0 verloren, also so ein Auf und Ab immer, nicht klar. Das war vor dem Jahreswechsel, vor Weihnachten, vor der Weihnachtsgans, von der ich gesprochen habe. Und dann gab es nach dem Weihnachtsfest und nach dem Jahreswechsel ein Spiel, so wie für uns ja auch. Wir haben 1-0 gewonnen gegen Tel Aviv und Lille musste bei Celta Vigo antreten und hat dort mit 2-1 verloren. Aber immerhin, und da schließt sich dann wieder ein Kreis, Torschütze bei Olivier Giroud.
No.
Heißt zusammenfassend, 2026 wettbewerbsübergreifend, Europa League und Liga in Frankreich, noch ohne jeden Punkt. Ohne jeden Punkt. In der Europa League-Tabelle liegt Lille mit 9 Punkten auf Rang 21. Das heißt, für die Nordfranzosen geht es gegen Freiburg um einen Platz unter den Top 24. sprich um die Playoff-Teilnahme, damit es weitergeht international. Ein Punkt könnte Lille vielleicht reichen, nicht sicher, aber vielleicht. Bei Sieg sind sie sicher in den Playoffs, aber wer will das schon, dass die gewinnen morgen? Ja? So, jetzt noch ein bisschen was zur Mannschaft. Trainer ist im zweiten Jahr der 59-jährige Bruno Genesio, der vorher Stade Rennes und Olympique Lyon gecoacht hat. Taktisch sind sie sehr variabel, habe ich gesehen, bei Celta Vigo mit Viererkette und zwei Stürmern, gegen Strasbourg mit Dreier-Fünferkette und als einzigen Stürmer Olivier Giroud. Und die haben ein paar richtig teure Spieler in ihren Reihen. Der wertvollste Spieler ist der zentrale Mittelfeldmann, U21-Nationalspieler von Frankreich, Ayoub Bouadi heißt er, 18 Jahre jung, wird mit 40 Millionen schon veranschlagt.
Oh.
Wahnsinn. Der isländische Nationalspieler und Torjäger Arna Haraldsson ist 22 Jahre jung. Offensives Mittelfeld, oft hängende Spitze, ist bester Torschütze bei Lille, kostet 22 Millionen laut Transfermarkt.de. Mhm. Und der brasilianische Nationalspieler und Innenverteidiger Alexandro ist 26 Jahre alt, 20 Millionen werden für ihn aufgerufen, hat aber zuletzt nicht gespielt. Ich habe ihn nicht gesehen in der Aufstellung von Lille. Ja, und dann gibt's noch den in Brüssel geborenen Spanier, Matias Fernandez Pardo, links außen, ebenfalls 20 Millionen. Der ist Schütze des Ehrentreffers gegen Strasbourg. Bei diesem 4:1 hat er nach 4:0 Rückstand dann ein Tor gemacht. Ich weiß aber nicht, wie die Stimmung gerade so ist in Lille, ne? Nach den vielen Niederlagen jetzt zu Beginn des neuen Jahres. Ne?
Ja gut, es geht trotzdem halt wirklich win and in. Also da wird, denke ich, trotz den letzten Spielen...
Ja, es geht ja um alles jetzt für die.
Ja. Kochen. Ja.
Also wenn die, da sie in der Liga nicht mehr ganz oben anklopfen können, ist jetzt natürlich internationale Möglichkeit noch gegeben, dass du in die Playoffs kommst. Die werden alles geben, ist ganz klar. Ja. Ich möchte aber noch, ohne dass da der Marktwert eine große Rolle spielt, den interessantesten Spieler hervorheben, wie ich finde, interessant. Etan Mbappé ist nämlich der kleine Bruder von Weltstar Kylian Mbappé. Er ist 8 Jahre jünger.
Oh.
Ja, genau. Transfermarkt veranschlagt für den 19-jährigen Mittelfeldspieler 9 Millionen Euro. Aber das ist jetzt nur so nebenbei. Aber es ist der kleine Bruder von Kylian. Der Etan Mbappé. Und wenn Kylian jubelt, der hat so einen speziellen Jubel, ist eigentlich der Jubel von seinem kleinen Bruder Etan, den er auf diese Weise immer grüßt. Ne?
Süß.
Ja, Fazit von mir, die Ansprüche in Lille sind höher, als das derzeit erreichte, müssen wir sagen. Früh ist aus im Pokal, im Titelkampf sind sie abgeschlagen, in der Europa League ist das Erreichen der Playoff-Runde das höchste der Gefühle, weil der Gegner Freiburg heißt, wird schwer für Lille, ja. Ich wiederhole nochmal, sie sind ohne jeden Punkt in 2026. Der SC hat mit französischen Gegnern in der Europa League bislang richtig gute Erfahrungen gemacht. Wir haben Nantes, Lens oder Nizza. Der SC hat nie verloren. Und ich bin auch für das Spiel am Donnerstag, also morgen, wir nehmen ja Mittwochmorgen früh auf, für das Spiel am Donnerstag optimistisch und rechne mit einem Sieg. Mein Tipp, nachdem ich jetzt hier an Steffi vorbeigezogen bin und an dir, durch den Dreier vom Köln-Spiel, ja. Mein Tipp ist 1:3 für den SC. Was sagst du?
Ah, okay, ich habe was ganz anderes. Ich hab gesagt, ein gutes Pferd hüpft so hoch, wie es muss. Und wir brauchen ein Unentschieden.
Ja.
Ich glaube, ein 1:1 reicht.
Also du sagst 1:1, ich sage 1:3. Du notierst das bitte.
Jawohl.
Und dann kommen wir noch zu den Besonderheiten, die wir diesmal haben. Wir haben 2 Auswärtsspiele, haben 3 Tage dazwischen, nicht mehr. Das heißt, ich komme gar nicht mehr nach Hause, ja. Ich bin gerade zurück aus Lille am Freitagabend, dann fahre ich Samstag schon wieder nach Stuttgart, weil am Sonntag kicken wir in Stuttgart. Und der VfB Stuttgart, seit Weihnachten in der Bundesliga durchaus erfolgreich, in Leverkusen 4:1 gewonnen, gegen Frankfurt 3:2 gewonnen, dann der einzige kleine Schandfleck, wenn man so will, gegen Union Berlin 1:1 in Stuttgart, daheim. Dann gab es in Gladbach jetzt letztes Wochenende das 0:3 für den VfB, aber ich glaube, Gladbach ist auf dem absteigenden Ast. Ich glaube, da geht nicht viel. Insofern müssen wir das nicht überbewerten. Also diese bisschen Hoffnung gibt mir, dass der VfB gegen Union 1:1 gespielt hat und dass der VfB in der Europa League bei AS Rom mit 2:0 verloren hat. Da haben sie jetzt auch nicht geglänzt. Ne? Und jetzt müssen sie gegen IB spielen, also gegen Bern am Donnerstag, parallel zum Freiburg-Spiel. Und dürfen vielleicht hoffen, eventuell noch in diese Top 24 reinzukommen, dass sie in die Playoffs dürfen. Nee, dürfen, stimmt nicht. Die dürfen hoffen, dass sie vielleicht noch die Top 8 erreichen. Aber an Freiburg kommen sie nicht mehr ran, das ist schon klar. Aber wenn die Ergebnisse so sind, wie sich Stuttgart das erträumt und sie gewinnen gegen IB, dann sind sie noch in den Top 8. Glaube ich nicht dran. Die werden in der Top 24 landen und Playoffs spielen. Gehe ich mal von aus. So, wie spielt der VfB in Gladbach mit einer 4-2-3-1-Formation, so wie unsere Jungs ja auch immer spielen, in aller Regel. Und die Flügelzange besonders zu beachten mit Führich und Leveling. Führich links und Leveling rechts. Und der Mittelstürmer natürlich mit Dennis Undaff. Mhm. Eine Rakete, der um die WM-Teilnahme kämpft. Und der hat ja dem Demirovic, der früher bei uns war, den Rang abgelaufen. Und Undaff ist zu beachten, wird schwer für Gintis und Co. Also das wird eine heikle Aufgabe am Sonntag. 15.30 Uhr ist Anstoß in der Landeshauptstadt. Und abgesehen von diesem sensationellen 0-4 in der ersten Bundesliga-Begegnung dort in Stuttgart, ist relativ selten was gegangen für Freiburg beim VfB. Also ich einfach gefühlt, ist immer wenig, hast wichtige Spiele verloren, Halbfinale mal im Pokal da verloren und so weiter und so fort. Mitentscheidend für die Tagesform am Sonntag wird sein, wie es zuvor in der Europa League läuft. Sowohl bei Stuttgart wie auch bei uns. Stuttgart gegen IB Bern, wir in Lille und wer dann da erfolgreich ist, der spielt natürlich mit mehr Rückenwind und mit einer breiteren Brust am Sonntag als jemand, der da gescheitert ist. Ja? Angenommen, der SC verliert in Lille und rutscht vielleicht auch noch aus den ersten 8 raus, was ja möglich ist, theoretisch, werden die am Sonntag nicht selbstbewusst auftreten in Stuttgart. Läuft es aber so, dass dein Tipp eintrifft oder mein Tipp eintrifft und wir sind unter den Top 8,
ja,
dann glaube ich, egal was Stuttgart gegen IB macht, dann wird der SC performen
am Rückenwind. Sonntag. Ja. Genau.
Die letzten Ergebnisse der Heimspiele von Stuttgart gegen Freiburg, 4-0 und 5-0 für den VfB. Und deshalb sollten wir am Ende der dritten englischen Woche eher kleine Brötchen backen. Da ist dann mein Tipp, dass es für einen Punkt reicht. Und da sage ich dann 1-1. Was sagst du?
Ich hoffe auf ein 1-0.
Für uns?
Ja, 0-1. Für uns, natürlich.
Also wir haben richtig auseinandergehende Tipps, das ist fein.
Ja.
Da wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Wenn du jetzt gewinnst beim Tippspiel, ja, und du spielst diesen Ton ein nächste Woche, dann gibt's aber Haue. Du. Also Rischi sagt, die Spreu wird sich vom Weizen trennen. Ich sage, wir gewinnen in Lille. Du sagst dort unentschieden. Und ich sage, wir spielen unentschieden in Stuttgart. Du sagst, wir gewinnen dort.
Da, also von dem Szenario hätten wir mehr. Im Endeffekt. 3 Punkte in der Bundesliga, ja, und sicher weiter.
Und sicher weiter. Ja, ja, da hast du recht. Das hast du richtig gedacht.
Also
du hast doch Ahnung. Jetzt lass uns über was reden, wo du keine Ahnung von hast. Komm, lass uns über Frauen reden.
Warum keine Ahnung, Summer?
Frauen regieren die Welt.
Tor für den SC Freiburg.
Die SC Freiburg Frauen.
Bist du jetzt beleidigt? War doch nur ein Gag, Mensch, nur.
ja, nee, schon okay.
Also, um über die Mädels zu reden, es war ein gebrauchter Samstag für unsere Mädels im Spiel 1 nach Aurélie, der ich immer noch nachtrauere. Die Teams begegneten sich, es war Freiburg gegen Köln oder Köln gegen Freiburg in dem Fall, bei den Frauen ja. Eigentlich war das ein Spiel so auf Augenhöhe, gab wenig Höhepunkte, war nicht so furchtbar vom Sesselhocker reißend, das Spiel in Köln. Aber Probleme bereitete dem SC die polnische Internationale Martina Wiankowska, heißt die Dame. Denn die hat in der ersten Halbzeit mit ihren Dribblings über den linken Flügel 2 gelbe Karten provoziert. Die erste schon sehr früh gegen Nia Senk, die zweite dann gegen Lela Egli. Kurz vor der Pause kam dann Aufregung auf, Flankenversuch von Köln. Greta Stegemann dreht sich mit dem Körper in den Ball. Der Ball trifft aber den Ellbogen der Spielerin. Und es gab 11 Meter. Schönen Dank, sagt Martina Wiankowska, da ist sie wieder, die Polin, und erzielt die schmeichelhafte Führung für die Platzherrinnen im Karl-Krämer-Stadion. Halbzeitstand 1-0 für Köln. Viertelstunde nach Wiederbeginn, zweites Foul von Nia Seng, zweites Gelb, heißt in dem Fall also Gelb-Rot. Die SC-Frauen in der Folge nicht nur im Rückstand, sondern auch in Unterzahl. Mit Glück und Geschick verhinderten die Fußballerinnen von Edmond Kaplani, dem Trainer, einen weiteren Gegentreffer. Ich habe echt gedacht, boah, gleich klingelt's, aber es haben sie irgendwie hingekriegt, auch mit der starken Laura Benkert im Tor, dass eben nichts mehr passierte. Und dann sind wir in der Nachspielzeit und bei einem letzten, fast schon verzweifelten Gegenangriff von Freiburg holt die Torfrau Irina Fuchs Freiburgs Kapitänin Lisa Karl von den Beinen. Und es gab in der Nachspielzeit 11 Meter für den SC beim Spielstand von 1-0 für Köln. Und das war dann ein Drama. Ja, weil die eingewechselte Luca Birkholz, gelernte Mittelstürmerin, trat an und schoss den Elfmeter so schwach, dass Irina Fuchs den Ball ohne Mühe halten konnte. Und damit war die Chance auf den Ausgleich und wohl auch auf die Chance auf Punkte und vielleicht auch die Chance auf Platz 3 dahin. Weil Platz 3, sei doch mal gesagt, heißt internationaler Fußball.
Champions League.
Heißt Champions League. Gibt ja keine Europa League, ja, aber es gibt die Champions League. Und dann würdest du international spielen. Das wäre ein Riesenschritt. Wir waren 3 Punkte davon entfernt. Also bei Sieg wären sie zumindest vorübergehend auf Platz 3 gewesen. Jetzt haben sie das Ding verloren. Köln ist sogar in der Tabelle an den Frauen vorbeigezogen. Aber nur bei den Frauen, ne? Nicht bei den Männern. Das muss man mal festhalten.
Schwierig mit einer Niederlage für die Männer.
Die Chance, es besser zu machen, bekommen die SC-Frauen am kommenden Samstag um 14 Uhr. Spielt es wieder auswärts, diesmal beim Hamburger SV. Ich übertrage es natürlich live, aber du weißt, das kollidiert dann mit dem Stuttgart-Spiel.
Ja.
Das heißt, ich kommentiere, sitze im Stuttgarter Stadion, kommentiere die Frauen aus Hamburg. Und der Moderator, bist du das am Samstag?
Ich müsste es
sein. Am Sonntag.
Ich glaube, ja, genau.
Der muss dann praktisch das Endergebnis bestätigen, so wie wir das immer haben.
Genau.
Machen wir halt vorher ein bisschen mehr, weil wir hinten raus nicht so viel haben von live. Und das machst du dann. Alles weiter. Also wir spielen in Hamburg. Was ist da geboten? Das Hinspiel am 3. Spieltag wurde relativ spektakulär mit 6-2 gewonnen von Freiburg.
Genial, das Spiel. Da waren wir im Stadion.
Da warst du im Stadion mit der Steffi, gell?
Genau.
Aber Vorsicht, der HSV ist inzwischen in der Bundesliga angekommen. Die spüren jetzt Rückenwind durch den 2-1 Heimsieg. Jetzt am Wochenende gegen SGS Essen hat der Aufsteiger aus Hamburg die Abstiegsränge verlassen und wird natürlich alles geben, dass das auch so bleibt. Ich wünsche den SC-Mädels natürlich, dass sie mehr Glück und Geschick auf dem Platz haben als zuletzt in Köln. Und weil ich Optimist bin, setze ich einfach mal auf Sieg. Denn eigentlich ist Freiburg deutlich besser besetzt als Hamburg. Ja? Und was machen wir jetzt, Uwe? Fahren wir gleich los, gell? Fahren wir gleich los. Er nickt. Also, ich habe jetzt ein bisschen schneller gesprochen als sonst, weil ich muss los, Leute. 15.15 Uhr ist Pressekonferenz von Lille, im Trainingszentrum in Lille. Wenn es richtig gut läuft, schaffe ich das. Und um 18 Uhr ist Pressekonferenz vom SC. Das schaffe ich auf jeden Fall. Und dann gibt es heute Abend auch noch 2 Interviews.
Live bei Baden FM. Live.
Genau, bei Baden FM. Leicht zeitversetzt, so in den Abendstunden. Und morgen hört ihr die O-Töne und morgen Abend dann live bei uns. 21 Uhr kicken die, ab 20 Uhr Sendung.
Ja.
Mit dir?
Genau.
Hei, hei, hei. Hei. Also, ab 21 Uhr live aus Lille dann das Spiel mit dem der SC Freiburg zum 3. Mal in 4 Jahren das Achtelfinale in der Europa League erreichen kann.
Ja.
Und das wäre wirklich sehr, sehr schön. Und das wäre atypisch, wenn das jetzt nicht gelingen würde. Ich kann nur sagen, ich hoffe, dass es gut geht. Ich habe ja auch getippt, wir gewinnen. Ne? Also, ja, läuft schon. Dann wünschen wir mal eine gute Reise und dann sagen wir Tschüss, oder?
Dann sagen wir Tschüss und euch erstmal auch noch eine gute Reise und...
Wir haben was vergessen. Liebe Steffi, liebe Grüße!
Ne? Steffi, wir hoffen, du bist bald wieder fit und darfst auch wieder hier sitzen.
Ja, genau.
Hier ein bisschen durchs Programm leiten.
Dann erzähl ich auch keine schwanischen Geschichten
mehr. Ja, genau.
Ich weiß, dass ich das bei dir nicht darf.
Nutz die Zeit ruhig. Nutz sie ruhig. Und weil ich krieg dann auch immer den Ärger. Weil Steffi ist ja so ein bisschen ihr Baby. Hier der Podcast. Ja, und dann waren wir so klein. Haben wir letzte Woche direkt schon wieder die nächste Diskussion gehabt. Aber ist schon okay.
Wegen der Hausfrauen?
Nicht weiter ausführen.
Okay.
Leute, viel Spaß beim Europa League-Spiel. Viel Spaß euch vor allem, euch beiden in Lille.
Tschüss.
Ciao.
Auf ein Stadionbier mit Baden FM Sportreporter Frank Rischmüller, der Freiburger Fußball-Podcast.